Vielen lieben Dank, ihr Lobpreiser, ihr Musiker, ihr Sängerinnen, dass ihr uns mit hineingenommen habt in das Lob Gottes. Und ich möchte direkt weitermachen mit Lobpreis eigentlich. Ich möchte mit euch nämlich einen Psalm anschauen. Psalmen, das ist ja das Buch in der Bibel, in der uralte Lobpreislieder aufgeschrieben sind, in denen die Israeliten damals ihre Lieder, die sie zu Gott gesungen haben, aufgeschrieben haben damit, und die haben sie auch zusammen gesungen und die sind uns überliefert. Und die Psalmen, das ist ein Buch, das mich schon immer fasziniert. Das hat, glaube ich, in der Jungschar ungefähr angefangen. Und in der Jungschar, da hatten wir so ein Spiel, das hat ein Jungscharleiter besonders gerne mit uns gespielt, das hieß Bibel hoch. Und das ging so, jeder musste seine Bibel hochhalten und dann wurde ein Bibelvers genannt und dann musste man so schnell wie es geht diesen Bibelvers in der Bibel finden und vorlesen. Und wer das als erstes geschafft hat, der hat einen Punkt bekommen. Und dann gab es da, ich weiß gar nicht, 10, 12 Runden und der eben immer am schnellsten war, der hat dann das Spiel gewonnen. Und irgendwann hat mir mal ein Mitarbeiter den Trick verraten, dass die Psalmen das Buch sind, das genau in der Mitte liegt. Das heißt, wenn man die Bibel aufschlägt in der Mitte, dann kommt man automatisch bei den Psalmen raus. Und das war eine tolle Orientierungshilfe für mich, weil ich dann immer schon mal so grob einsortieren konnte, ah, okay, Psalm, das ist in der Mitte und dann rechts und links. Genau. Und dann, als ich älter geworden bin, gerade so in meiner Teenie- und Jugendzeit, da wurden die Psalmen eine Orientierungshilfe für mich der ganz anderen Art. Zu einer emotionalen Hilfe. Gerade in dieser sehr turbulenten Zeit der Pubertät, wo man ja einiges durchmacht, wo man sehr viel in Frage stellt, da waren diese Psalmen ein Buch in der Bibel, das mir besonders zu Herzen ging, das mir sehr nahe ging. Und ich habe bis heute so ein besonderes Verhältnis zu den Psalmen. Ich habe mal überlegt, woran könnte das liegen, dass die Psalmen eben, dass ich so ein Verhältnis zu den Psalmen habe. Und das, ich glaube, es liegt zum einen daran, dass mir die Geschichte unseres Glaubens unheimlich viel gibt. Und damit meine ich nicht die Kirchengeschichte mit ihren Höhen und Tiefen, die es da so gab, sondern die Geschichte Gottes mit seinen Menschen durch die Geschichte hindurch. Dass es vor mir so viele Menschen gab, die an den gleichen Gott glauben, wie ich es jetzt tue, dass sie Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Und ich gehe zum Beispiel auch bis heute total gerne in alte Kirchen und setze mich dahin und lasse es einfach auf mich wirken. Das ist ein Gebäude, in dem so viele Menschen vor mir saßen und mit diesem Gott geredet haben, ihn vielleicht Sachen gefragt haben, ihn angebetet haben. Und mit den Psalmen ist es ja ein ähnliches Prinzip. Das sind vor Jahrtausenden aufgeschriebene Gebete von Menschen, Glaubenszeugnisse, und die seitdem eben von ganz vielen Menschen gelesen und gebetet wurden. Und ja, warum mich die Psalmen, glaube ich, noch so angesprochen haben, gerade eben in dieser turbulenten Teenie-Zeit sind, dass sie Themen aus dem Leben aufgreifen. Weil das, was da gebetet wird, finde ich in meinem eigenen Leben wieder. Und der Psalm 25, den Debbie vorhin vorgelesen hat, den möchte ich jetzt eben gerne mit euch ein bisschen genauer anschauen. Und da habe ich das eben auch gefunden, in diesem Psalm. Heißt es gegen Ende, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe du mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend, vergib mir meine Sünden. Sieh, wie meiner Feinde so viele sind und wie sie mich zu Unrecht hassen. Ja, in diesen Worten kommt Einsamkeit zum Ausdruck, die ich auch manchmal fühle, auch wenn ich vielleicht Menschen um mich herum habe, auch wenn ich Menschen um mich herum habe, von denen ich weiß, dass sie mich lieb haben. Trotzdem gibt es manchmal Momente in meinem Leben, da bin ich einsam. Ich habe Ängste, ich habe Nöte. Und auch mich, also wir sind ja Menschen und wir sind nicht perfekt und wir machen Sachen falsch. Und dann haben wir Schuldgefühle, wir tragen Sachen mit uns rum, versagen, bereuen das vielleicht, das hätte ich gerne anders gemacht. Und manchmal lässt uns das aber trotzdem einfach nicht los. Und wir tragen diese Last mit uns rum. Ja, und dann gibt es so dieses Gefühl, dass die ganze Welt sich gegen einen verschworen hat. Dass irgendwie alles über einem zusammenbricht und man denkt sich, das kann doch nicht sein, jetzt ist irgendwie alles gegen mich. Dieser Psalm zeigt irgendwie so diese ganze Bandbreite an negativen Seelenzuständen. Dieser Psalm 25, der wird dem König David zugeschrieben und man geht davon aus, dass er diesen Psalm geschrieben hat in einer Zeit, in der es um ihn herum wirklich, wirklich turbulent war. Also wir kennen oder viele von euch oder die meisten werden diese Geschichte kennen, als David mit diesem Stein den Riesen Goliath besiegt hat in einem riesigen Vertrauensakt zu Gott, eben da diese große Heldentat getan hat. Aber dann ging sein Leben ja weiter. Er wurde ja dann König und als König hat er echt viel auch durchleben müssen und viele Schwierigkeiten auch gehabt. Und genau in diesen Schwierigkeiten schreibt David eben diesen Psalm. Und ja, wir sehen eben diese Chaotie des Lebens, dass wir immer wieder an Punkte kommen, wo alles umherum chaotisch ist, wo wir Nöte haben, wo wir Ängste haben. Und gleichzeitig sehen wir uns ja danach nach einem Zustand, der eben nicht chaotisch ist. Wir sehen uns nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach etwas, was bleibt, was uns Halt gibt. Und ich habe mir ist in der Vorbereitung ein Songtext in den Kopf gekommen, kein christliches Lied, aber ich möchte es euch trotzdem gerne vorlesen. Es ist von der Band Silbermond. Und es geht so: Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still. Und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt, sie ist schnell und sie hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Und es drückt für mich so dieses ähnliche Gefühl aus, was ich auch hatte, als ich diese Passage bei David gelesen habe. Es ist so chaotisch, es ist so unsicher, es ist so vieles, was mich belastet und bedrückt. Und ich sehne mich danach, dass es was gibt, was bleibt, was wahr ist, was sicher ist. Wobei ich Silbermond an einer Stelle widersprechen muss. Ich glaube nicht, dass unsere Welt verlernt hat, beständig zu sein. Ich glaube, sie war es noch nie, besonders wenn wir uns so die Geschichte angucken. Aber das nur am Rand. Aber was nun tun in diesen turbulenten Zeiten, in denen ich mich eben nach Sicherheit sehne? Und jetzt gibt es in diesem Psalm ja nicht nur diese Auflistung von dem, was David beschäftigt, was ihn runterdrückt, sondern es gibt auch ganz viele Passagen, wo wir lernen können, wie er mit diesen Situationen umgeht. Und einen Vers, den ich eben mit euch näher angucken will, den ich jetzt auch ein bisschen näher betrachten will, ist der Vers 5. Und da heißt es: Leite mich in deiner Treue oder Wahrheit, je nach Übersetzung, und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Und dieses Gebet ist mir sehr wichtig geworden, schon seit einer längeren Zeit. Und ich glaube, dass wir von diesem Vers unheimlich viel lernen können. Gerade für unsichere Zeiten, aber auch darüber hinaus. Für Zeiten, in denen wir diese Sicherheit haben. Und ich habe drei Fragen, die ich anhand dieses Verses mit euch durchgehen will. Das ist zum einen: Warum möchte ich mich leiten lassen? Dann: Worin möchte ich mich eigentlich leiten lassen? Und wie möchte ich mich leiten lassen? Ja, warum möchte ich mich leiten lassen? Ich glaube, gerade diesen unsicheren Zeiten, in dieser Chaotie, sehen wir uns ja nach dieser Sicherheit. Und es ist toll, wenn es dann jemanden gibt, der uns diese Sicherheit verspricht, der sagt: Ich nehme dich an die Hand, ich führe dich, ich zeige dir, wie es geht. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich mag es unheimlich oder ich brauche das so ein Stück weit, wenn ich mich in Unsicherheiten befinde, dann befrage ich die Leute um mich herum: Wie denkst du denn über diese Situation? Was würdest du denn tun? Und am liebsten wäre es mir, wenn jemand sagt: Okay, Annika, du machst es jetzt so und so und so und dann läuft das. Ich will nicht, also Ratschläge an sich suchen ist ja nicht falsch. Es wäre ja noch komischer, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo einfach das, was da ist, unser Wissen, unsere Möglichkeiten uns übersteigt, wäre es ja komisch, wenn wir nicht nach einer Lösung suchen würden, wenn wir nicht mehr Informationen sammeln wollen würden. Das Problem ist eben nur, wenn der Ratgebende oder wenn da, wo ich mich hinwende, vielleicht sogar noch weniger weiß als ich, wenn der die Situation noch weniger verstanden hat als ich, dann ist es so, man kennt ja dieses Bild von dem blinden Blindenführer. Und das ist grob fahrlässig. Das funktioniert nicht. Ich sollte mich also sehr gut überlegen, von wem ich mich leiten lasse, wem ich denn überhaupt die Befugnis dazu erteile. Und manchmal ist es vielleicht sogar auch besser, wenn ich sage, nein, ich möchte mich nicht leiten lassen. Ich möchte mich von den Ratschlägen anderer distanzieren. Und gleichzeitig ist es ja eben manchmal gut, wenn wir uns leiten lassen. Und da kommt es eben, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach extrem auf die Führung an. Und der Psalmist David, er wendet sich hier an Gott, was ich für eine ausgezeichnete Idee halte. Er sagt, du bist der Gott, der mir hilft. Dir schenke ich mein Vertrauen, weil ich es schon erlebt habe, weil ich es erfahren habe, dass ich dir vertrauen kann, weil du ein kompetenter Führer bist. Und Christen gehen ja davon aus, dass Gott die Welt erschaffen hat. Das heißt, niemand kennt die Welt besser als Gott. Und wir gehen sogar noch weiter und sagen, Gott kennt nicht nur die Welt, sondern er kennt jeden Einzelnen von uns ganz tief. Bis in jeden Winkel unseres Herzens kennt er uns. Und das heißt, wir haben hier schon mal jemanden, der eine sehr hohe Kompetenz hat, der sehr viel Wissen hat über die Dinge in unserem Leben. Und wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, Gott ist ein Gott, der es zutiefst gut mit uns meint. Und da kommen so diese zwei Dinge zusammen. Zum einen, jemand, der wirklich die Kompetenz hat, mich zu führen. Und zum anderen auch jemanden, dem ich wirklich vertrauen kann. Und trotzdem ist es ja nicht unsere Realität, dass sich alle Leute von Gott führen lassen. Selbst wir Christen lassen uns ja nicht immer von Gott führen. Und ich glaube, das liegt daran, dass eben diese Leitungsübergabe, die ja so viel mit Vertrauen zu tun hat, dass es zum einen natürlich, wenn ich überhaupt gar kein Christ bin, dann ist natürlich die Frage, warum sollte ich einem Gott vertrauen, den ich nicht kenne? Und dann stellt sich so die Frage, möchte ich diesen Gott näher kennenlernen? Und zum anderen, wenn ich diesen Gott schon kenne, dann gibt es trotzdem manchmal Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin mir ein bisschen unsicher. Und da ist dieser, dieses Wechselspiel aus, ich schenke Gott mein Vertrauen. Und wenn ich Gott mein Vertrauen schenke, mache ich Erfahrungen mit Gott. Und diese Erfahrungen können wiederum mein Vertrauen bestärken. David vertraut sich in diesem Psalm Gott an, weil er ihn kennt. Er hat Erfahrungen mit Gott gemacht und gemerkt, dass er ihm vertrauen kann. Und ich möchte diese Frage, warum möchte ich mich leiten lassen, ein bisschen erweitern. Warum möchte ich mich denn gerade von Gott leiten lassen? Denkt da mal drüber nach, auch wenn ihr schon jahrelang Christen seid. Was sind Aspekte, warum ihr denkt, dass man Gott vertrauen kann, dass er ein guter Führer ist? Oder wenn du nicht so weit gehen willst, kannst du dir auch die Frage stellen lassen, möchte ich das denn überhaupt? Möchte ich mich von Gott leiten lassen? Und letztlich geht es ja noch, oder sind da ganz viele verschiedene Teilfragen noch versteckt. Glaube ich daran, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott den Überblick hat über mein Leben, dass er Gutes mit mir im Sinn hat? Glaube ich, dass seine Ideen für mein Leben, seine Leitung, dass sie mir wirklich Leben schenkt? Den zweiten Aspekt, den ich angucken möchte, ist, worin möchte ich mich leiten lassen? Dieser Vers kann übersetzt werden mit, leite mich in deiner Treue oder leite mich in deiner Wahrheit, leite mich in deiner Treue. Also leite mich, weil du mich schon geleitet hast bisher und eben dieses leite mich in deiner Wahrheit, weil ich glaube, dass du Gutes mit mir im Sinn hast. Und diese Frage, worin lasse ich mich leiten, hat ganz viel eben mit diesem Wahrheitsaspekt zu tun. Es kommt zum einen natürlich auf denjenigen an, der mich führt, also auf die Kompetenz, die ich ihm zuschreibe, auf das Vertrauen, das ich zu ihm habe, aber natürlich auch, worin dieser jemand mich anleitet. Es kann ja noch so ein kompetenter Mensch sein, aber wenn der Ratschlag, den er mir gibt, einfach falsch ist, dann bringt mir das alles nichts. Dann kann das noch so ein vertrauenswürdiger, kompetenter Ratgeber sein, aber wenn der Rat an sich falsch ist, dann geht trotzdem alles den Bach runter. Und in dieser Bitte heißt es, leite mich in deiner Wahrheit, in der Wahrheit leiten lassen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt wahr? Und mit der Wahrheit ist es so eine Sache, das fängt ja schon bei der eigenen Wahrnehmung an. Wir Menschen nehmen Situationen alle ganz, ganz unterschiedlich wahr. Man könnte auch sagen, wir haben alle unterschiedliche Wahrheiten über die gleiche Situation. Das liegt zum einen daran, dass wir ja gar nicht alles in der Situation wahrnehmen, sonst wäre das völlige Reizüberflutung. Das wäre viel zu viel Input und deswegen selektieren wir in den Sachen, die wir wahrnehmen. Und zum anderen hat jeder von uns ja einen bestimmten Erfahrungshintergrund. Wir gehen nicht neutral in eine Situation rein, sondern da gibt es schon Theorien und Überlegungen, die da eben mit reinspielen. Das heißt, eine völlig gleiche Situation würden wir alle ganz, ganz unterschiedlich wahrnehmen. Das ist meine Wahrheit, deine Wahrheit. Und das sorgt, wenn ich dann davon ausgehe, dass meine Wahrheit aber die wahre Wahrheit ist, zu Konflikten. Und das gilt auch für, nicht nur für uns persönlich, sondern auch auf die Gesellschaft übertragen, für Politik, Philosophie, Geschichte. Je nach Hintergrund, je nachdem, wie man eine Sache betrachtet, kommen da ganz andere Erkenntnisse zutage. Und es gilt auch für unseren Glauben. Wir alle haben ein bisschen anderes Glaubenssystem, einfach basierend darauf, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Wenn Menschen also behaupten, sie hätten den absoluten Wahrheitsanspruch und sie hätten die Wahrheit gefunden, dann wäre ich immer erstmal ein bisschen skeptisch. Aber wie lösen wir jetzt das Problem? Wie sollen wir unter den ganzen Wahrheiten denn jetzt die wahre Wahrheit herausfinden? Und die Naturwissenschaften haben ein System, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, das ich ganz, ganz vereinfacht eben da anwenden will. Das Prinzip heißt, wir haben eine Theorie, das heißt, wir haben Überlegungen, die eine Wahrheit praktisch bilden und dann haben wir Hypothesen, die an diese Theorie herangetragen werden und dann werden diese Hypothesen eben überprüft, ob das denn stimmt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben ja alle Theorien, wir haben Erfahrungen gemacht und unser Gebilde speist sich daraus, was wir über uns und von der Welt gelernt haben, was uns beigebracht wurde. Wenn ich immer wieder höre, du kannst das nicht, nein, lass das, das kommst du eh nicht hin, lass das mal sein, dann fange ich vielleicht irgendwann an, das als Wahrheit über mein Leben hinzunehmen. Oder ein anderes Beispiel, ich habe gelernt in der Welt, dass ich mich um mich selbst kümmern muss, dass das Recht des Stärkeren gilt, weil sich sonst keiner um mich kümmert. Dann wird das irgendwann für mich zur Wahrheit. Und wenn ich jetzt dieses Wahrheitssystem überprüfen will, dann brauche ich eine Prüfgröße. Und natürlich kann ich das an den Menschen und Gegebenheiten dieser Welt prüfen, aber dann habe ich wieder das Problem, dass das ja alles keine wahren Wahrheiten sind. Ich brauche also die absolute Prüfgröße und die finde ich nur bei Gott. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Auf mein Theoriensystem kannst du dich verlassen. Was ich über dich und die Welt sage, das ist wahr und beständig. Das ist jetzt trotzdem erstmal noch ziemlich abstrakt. Und so ein bisschen, wie du jetzt dieses Prüfsystem anwendest, das hängt davon ab, an welchem Punkt du stehst. Wenn du schon festgelegt hast, mein Theoriensystem soll Gottes Theoriensystem sein. Ich möchte mich auf das, was Gott in der Bibel gesagt hat, verlassen. Das soll das sein, worauf ich mein Leben baue. Dann lade ich dich ein, dein Vermutungssystem, was du entwickelt hast über die Jahre, an Gottes Wahrheiten zu prüfen. Welche Wahrheiten glaubst du? Und welche eigenen Hypothesen musst du vielleicht fallen lassen? Und wenn du aber noch an dem Punkt stehst, wo du sagst, Gottes Theoriensystem, schön und gut, das kann ja jeder von sich behaupten, ich bin die Wahrheit. Kann ich das denn überhaupt glauben? Dann lade ich dich ein, Gottes Theoriensystem zu prüfen. Und auch das geht. Probier es aus. Also erstmal ist natürlich der erste Schritt, kennenzulernen, was ist denn überhaupt Gottes Theoriensystem? Und dann diese einzelnen Theorien, dieses, wenn Gott zu dir sagt, ich liebe jeden Menschen, von mir sind alle gleich, das zu prüfen im eigenen Leben. Und an dieser Stelle möchte ich unseren Psalm ganz kurz verlassen und einen Exkurs machen in Johannes 14, als Jesus dieses sagt, ich bin die Wahrheit. Der Kontext ist kurz vor Jesu Tod sind die Jünger zusammengekommen, um mit Jesus Abendmahl zu feiern. Und Jesus gibt in Johannes, wird es beliefert, dann eben einen kurzen Ausblick, was passieren wird. Und in Johannes 14, Vers 1 lesen wir dann, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich finde es schön, in diese Unsicherheit, in diesen großen Umbruch, der da ist. Die Jünger kriegen ja schon so eine Ahnung davon, da wird gleich was passieren. Es wird sich alles auf den Kopf stellen, spricht diese Worte, Jesus diese Worte, zum einen eben dieses, euer Herz erschrecke nicht, glaubt mir, vertraut mir, ich habe die Kompetenz, ich bin ein guter Leiter. Und er erklärt den Jüngeren auch, warum das alles geschehen muss. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater und ich bereite da was für euch vor, mit diesem Leben wird es nicht vorbei sein, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dann stellt Thomas diese Frage, Herr, wir wissen aber nicht, wo du hingehst. Wir haben keine Ahnung. Das ist so ein bisschen vergleichbar eben mit dieser, oder für mich hat sich da diese Parallele gezogen zu David, diese Bitte nach Führung, leite du uns. Wie können wir das wissen? Und Jesus antwortet hier nicht nur einfach auf Thomas' Frage nach dem Weg, also so nach dem Motto, ich werde euch den Weg zeigen, sondern er schließt noch an, ich bin der Weg, ich zeige euch, wie ihr dahin kommt und durch mich könnt ihr dahin kommen. Und er schließt noch an, und ich bin aber auch die Wahrheit und ich bin das Leben. Wege gibt es total viele, aber Jesus ist eben der eine, der wahre Weg, der Weg, der bleibt, der Bestand hat. Und es klärt sich auch gleichzeitig die Frage eben zu dem Wohin, zum Leben. Jesu Wahrheiten sind nicht Wahrheiten, die uns runterziehen sollen oder die uns kaputt machen sollen, sondern sie sollen dazu führen, dass Leben gedeihen kann. Und ich habe ausgehend von diesem Weg, Wahrheit, Leben das Gebet Davids für mich mal umformuliert, so wie ich es beten würde. Leite mich und zeige mir den Weg in deiner Wahrheit, nach deinem Theoriensystem und lehre mich. Denn du bist der Gott, bei dem Leben zu finden ist. Dein Theoriensystem macht Leben möglich. Du gibst mir in unsicheren Zeiten Beständigkeit. Täglich harre ich auf dich. Und gleichzeitig ist es zum einen dieses Gebet und es ist aber auch die Zusage, weil Jesus es eben sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen nicht bei diesem Gebet stehen bleiben, sondern wir haben gleichzeitig die Zusage, dass Gott dieses Gebet erhört und erfüllt. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf zwei letzte Punkte eingehen. Und zwar habe ich dieses täglich harre ich auf dich bislang noch völlig rausgelassen. Und da möchte ich jetzt noch kurz drauf kommen in dem dritten Punkt, wie möchte ich mich denn leiten lassen? Ich verbinde mit Harren eher etwas Negatives, etwas Verzweifeltes. Oh, jetzt muss ich hier ausharren. Ich bin sitzen gelassen und oh, das ist irgendwie alles mühsam. Aber das widerspricht dem Bild, das die Bibel von Gott zeichnet. Und ich bin in einem Kommentar von Charles Haddon Spurgeon, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, das ist ein Baptistenpastor, ein Englischer, sehr berühmter, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und der hat einen Kommentar zu dem Psalm geschrieben, der sich die Schatzkammer Davids nennt. Und darin kann man eben genau zu diesem Vers lesen: Ausharrende Geduld ist eine köstliche Frucht des Glaubens. Wir warten mit getrostem Mut, wenn wir dessen gewiss sind, dass wir nicht vergeblich warten. Wir warten mit getrostem Mut, wenn wir dessen gewiss sind, dass wir nicht vergeblich warten. Und da sind wir dann plötzlich wieder bei unserem ersten Punkt angelangt, an welchen Gott glaube ich eigentlich? Glaube ich, dass Gott Gutes mit mir im Sinn hat, dass er Gutes durch mich in Bewegung setzen will? Und gleichzeitig verdeutlicht dieses Harren auch den Prozess, diesen Weg, auf dem wir unterwegs sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Jesus hat nicht gesagt, ich bin das Ziel, er hat gesagt, den Weg. Und ich glaube, da liegt auch ganz viel geistliche Wahrheit drin, dass wenn man seit dem ersten Schritt, den man mit Gott, wenn man diesen Schritt auf Gott zumacht, dann geht es erst richtig los, dann geht es weiter, dann zeigt uns Gott nach und nach. Und dann kommen wir eben in diesen Kreislauf hinein, dass wir diese Theorien, die wir haben, dass wir die überprüfen und neu anpassen. Und wenn wir das gemacht haben, wächst unser Vertrauen. Und in diesem Vertrauen können wir neue Schritte gehen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig drückt dieses Harren auch etwas über meine eigene Haltung aus. Harren bedeutet ja nämlich auch, dass ich an etwas dranbleibe, dass ich persönlich mich da hineingeben will. Es ist gleichzeitig auch irgendwo eine Forderung. Ich erwarte mehr, ich bin da beharrlich, ich möchte mehr. Und dann habe ich mich gefragt, ist das denn so? Habe ich eine Erwartungshaltung? Erwarte ich mehr von Gott? Und die zweite Überlegung, die ich aus diesem Psalm zu diesem Wie möchte ich mich denn eigentlich leiten lassen, noch mit euch teilen will, ist dieses und lehre mich. Ich finde es unheimlich schön, dass der Psalmist dieses Wort lehren nochmal extra hier mit einbringt. Denn es geht ja eben nicht darum, dass ich die Führung übergebe und dann den Kopf ausschalte und blind Gott hinterherlaufe, sondern hier findet Wissensweitergabe statt. Und eben keine freundliche oder eben im schlimmsten Fall feindliche Übernahme und plötzlich habe ich keine Autonomie mehr. Sich belehren lassen erfordert keine komplette Selbstaufgabe, aber die Bereitschaft, meine Sicht der Dinge, mein Theoriensystem von Gott in Frage stellen zu lassen. Ich möchte lernen, wie Gott die Dinge sieht und wenn nötig, mein System anpassen. Ich habe noch ein zweites Zitat von Spurgeon zu euch, und das finde ich ein unheimlich schönes Bild, wie er das hier schreibt, zu diesem Psalm. Das kleine Kind hat zu gehen angefangen, möchte aber an der hilfreichen Vaterhand weitergeführt werden. Es hat die ersten Buchstaben im Alphabet der Wahrheit gelernt, möchte aber weiter unterwiesen werden. Die Wahrheit lernt man durch Erfahrung und lernt man nicht ohne den göttlichen Lehrmeister. Und das fasst für mich auch insgesamt nochmal ganz gut zusammen, dieser Kommentar. Dieses, warum lasse ich mich leiten? Weil ich glaube, dass Gott mir seine hilfreiche Vaterhand entgegenstreckt. Weil er Gutes für mich will. Weil er Leben ist. Und worin lasse ich mich leiten? In Gottes Alphabet. Und ich möchte nicht bei den Buchstaben stehen bleiben, sondern ich möchte anfangen, aus diesen Buchstaben, aus diesen Grundwahrheiten, die Gott in mein Leben spricht. Du bist mein geliebtes Kind. Weitere Wahrheiten zu erfahren und abzuleiten. Ich möchte Sätze bilden, Wörter bilden. Und als drittes, wie lasse ich mich leiten? Ich möchte mich vom göttlichen Lehrmeister belehren lassen. Und das ist ja auch eine unheimliche Wertschätzung, die da zum Ausdruck kommt. Gott investiert sich in mich. Er belehrt mich. Er nimmt sich Zeit für mich. Und ich möchte dranbleiben und harren. Ich möchte mehr erwarten. Und alles eben unter dieser Zusage Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du möchtest, dann leite ich dich. Ich bin der Weg. Ich leite dich in meiner Wahrheit und ich lehre dich. Ich bin der Gott deines Heils, deiner Rettung. Amen.